Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Immer häufiger tauchen nahe der Grenze zu Polen auf Brandenburger Landstraßen oder in Dörfern plötzlich Gruppen von Geflüchteten auf, verwirrte Menschen, die kein Deutsch und meist kein Englisch sprechen, die nicht wissen wohin, einfach abgesetzt von Schleusern. Seit gut 2 Wochen sind einige 100 Polizisten im Einsatz, um solche illegale Einreisen zu verhindern. Nun hat Brandenburgs Innenminister Stübgen Bilanz gezogen und seine Forderungen an die Bundespolitik erneuert. Unser Reporter Thorsten Südow hat zugehört und zugesehen.
Brandenburger Landespolizisten haben eine Kontrollstelle am Ortseingang von Rogosen im Spree-Neiße-Kreis aufgebaut. Unmittelbar neben der Kontrollstelle spricht Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen von einer ernsten Situation.
Wir hatten das in der Massierung noch niemals gehabt, auch nicht 2015/16. Seit 2 Wochen ist es scharfgestellt, dass unsere Landespolizei verstärkt selber kontrolliert in Abstimmung mit der Bundespolizei. Wir haben insgesamt 550 Geschleuste feststellen können und dabei sind 8 Schleuser gefasst worden.
Um den Schleusern das Handwerk zu legen, seien mehr stationäre Grenzkontrollen erforderlich. Die müsste SPD-Innenministerin Nancy Faeser bei der Europäischen Union in Brüssel anmelden.
Die jetzige Situation zeigt deutlich, wir müssen zwingend Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen nach Polen, aber auch nach Tschechien einrichten. Es ist schon viel zu viel Zeit vergangen. Jetzt muss der Notmechanismus gegriffen werden.
Der seit mittlerweile 2 Wochen dauernde Einsatz von mehreren 100 Brandenburger Polizistinnen und Polizisten in der Grenzregion zu Polen sei wichtig, aber auch eine große Belastung, schildert Anita Kirsten, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei.
Grundsätzlich sehen wir schon die Herausforderung, dass wir die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei mit unterstützen müssen, auch als Landespolizei im Rahmen der Schleierfahndung, was das Thema Schleuserkriminalität betrifft. Wir haben aber auch das Problem, dass überall da, wo wir zusätzlich eingesetzt werden, unsere Kolleginnen und Kollegen im Land einfach fehlen.
Vom Brandenburger Flüchtlingsrat heißt es, statt weiterhin Geld für Brandenburger Polizisten auszugeben, die illegal Einreisende suchen, sollte das Land Brandenburg deutlich mehr Mittel für Kindergärten, Schulen und die Integration von Geflüchteten zur Verfügung stellen.
Thorsten Südow war das. Und besonders verletzlich sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Auch ihre Zahl steigt zum Beispiel in Berlin immer weiter bei immer weniger speziell geschulten Betreuerinnen und Betreuern und immer weniger Angeboten. Unser Reporter Stefan Oschwart hat sich die besonderen Herausforderungen und die Lage von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ohne Eltern erklären lassen.
Jeden Tag 15 Erstaufnahmen verzeichnet man in der Erstaufnahmestelle in Berlin-Wilmersdorf. Untergebracht werden die jugendlichen Flüchtlinge, meist Afghanen, Syrer, türkische Kurden, Afrikaner aus Benin oder Ukrainer, in 2 bis 3 Bettzimmern in Hostels. Und dann heißt es warten. Trägerin der Erstaufnahmestelle ist die Stiftung für Soziale Dienste, FSD. Geschäftsführerin ist Andrea Niemann.
Es sind tatsächlich so 8 bis 10 Monate aktuell. Irre lang ist.
Das Verharren in der Warteschleife sei das Schlimmste für die Jugendlichen, bestätigt auch Janina Meiering. Sie leitet den Kinder- und Jugendbereich bei Xenion. Der Träger bietet psychosoziale Hilfe für Geflüchtete an.
In diesen 8 Monaten warten sie auf das Erstgespräch beim Senat. Und dieses ist notwendig, um weiterführende Unterstützungsmaßnahmen einzuleiten, wie zum Beispiel eine vormundschaftsrechtliche Vertretung. Aber auch die Anmeldung für die Schule ist immens wichtig. Das heißt, in diesen Monaten sind viele der Jugendlichen auf sich allein gestellt und wissen gar nicht, was passiert. Das bringt natürlich eine Unsicherheit mit sich, die gerade nach oft traumatischen Erfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht die meisten Kinder und Jugendlichen massiv zusätzlich emotional überfordern.
Die meisten Jugendlichen sind im Alter von 16, 17 Jahren und meist männlich. Bei einigen spielt auch eine Rolle, dass sie nicht in den Krieg ziehen wollen, sagt Janina Meiering.
Das ist schon immer wieder ein Thema. Gerade bei jungen Menschen aus Syrien ist es ein großes Thema. Aber natürlich auch bei Jugendlichen auf Afghanistan, auch von der Taliban rekrutiert zu werden. Viele fliehen eben auch aus Angst davor.
Es fehlt an allem in Berlin. Geld, Wohnraum, Schulplätzen und ehrenamtlichen Helfern, heißt es bei der Stiftung für Soziale Dienste. Das hätte nicht so sein müssen. Da sind sich die Helfer einig, denn 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, waren mehr als 4.000 minderjährige Geflüchtete nach Berlin gekommen. In diesem Jahr sind es gut 2.200. Andrea Niemann beklagt, dass Angebote abgebaut wurden.
Wir haben Einrichtungen geschlossen und die Kapazitäten runtergefahren und sind jetzt dabei, diese versuchsweise wieder hochzufahren, weil wir gerade wieder viele Erstaufnahmen in der Stadt verzeichnen. Das ist schwierig, schwieriger als in 2015/16, weil der Arbeitsmarkt sehr, sehr anders ist und sich Sozialpädagoginnen wie ErzieherInnen auch nicht mehr finden lassen.
Der Berliner Flüchtlingsrat bestätigt die Missstände. Monatelang könnten die minderjährigen Flüchtlinge nicht zur Schule gehen, müssten auf ihren Vormund warten. Die Unterbringung sei unmenschlich. Der Caritas, die mehrere Flüchtlingseinrichtungen in der Stadt betreibt, seien solche Missstände nicht bekannt, hieß es auf RBB-Nachfrage.
Informationen waren das von RBB24-Reporter Stefan Oschwarz. Während der Corona- und wegen der Energiekrise mussten Menschen in landeseigenen Berliner Wohnungen lange keine Mieterhöhungen fürchten. Nun ist die Verschnaufpause aber vorbei. Zumindest moderat sollen die Mieten wieder steigen dürfen. Das haben Unternehmen und Senat vereinbart. Warum, weiß unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
2,9% pro Jahr, das ist das Maximum für Mietsteigerungen bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ab kommendem Jahr. Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, erinnert aber daran, dass es zuletzt keine oder nur sehr minimale Anpassungen gegeben hat.
Das ist richtig und wichtig gewesen. Dennoch muss man sehen, dass das irgendwann an Grenzen stößt, wenn wir zeitgleich von den landeseigenen Gesellschaften erwarten, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich bezahlen, dass sie ihre Wohnungen ordentlich instand halten, dass sie die energetische Sanierung voranbringen.
Die Kooperationsvereinbarung sei insofern ein guter Kompromiss, betonen Wohnungsbaugesellschaften und Senat, zumal es ein besonderes Versprechen an einkommensschwächere Haushalte gebe. Niemand müsse mehr als 27% seines Haushaltseinkommens für die Netto-Kaltmiete aufbringen. Bislang lag die Grenze bei 30%. Ein solcher Härtefall muss allerdings individuell beantragt werden. Finanzsenator Stefan Evers, CDU.
Wir stellen damit sicher, dass die Schwächsten nicht über Gebühr belastet werden und gleichzeitig diejenigen schultern, die auch mehr tragen können, diejenigen sind, die auch ihren Anteil stärker dazu leisten, dass unsere Unternehmen wirtschaftlich arbeiten können.
50.000 neue Wohnungen, so viel hätten die Landeseigenen für die nächsten Jahre in der Planung, sagt Jörg Franzen, Chef der GESO Bau und Sprecher der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften.
Viele andere Marktteilnehmer verabschieden sich ja gerade aus diesem Thema, wie man ja auch lesen konnte, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wollen weiterbauen, weil wir das auch als notwendig und verpflichtend sehen fürs Land.
Die Landeseigenen wollen und sollen bauen, aber auch sanieren. Stichwort Klimaschutz. Hier drohe aber ein sozialer Kahlschlag, kritisiert der wohnungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Niklas Schenker.
Und das betrifft nicht nur die Mieten, sondern es betrifft auch die energetische Modernisierung. Denn es wird jetzt künftig möglich sein, dass bis zu 2 Euro pro Quadratmeter auf die Miete umgelegt werden können. Und das können dann schnell im Einzelfall mal 20 bis 30% Mietsteigerung bedeuten.
Auch die Grünen bewerten die Kooperationsvereinbarung als schlecht ausbalanciert. Statt den Weg für generelle Mieterhöhungen zu ebnen, hätte es gezielte Entlastungen für Haushalte mit wenig Geld gebraucht, sagen sie.
Die Debatte über die Mieten in landeseigenen Wohnungen, Jan Menzel war das. In Brandenburg wird in einem Jahr ein neuer Landtag gewählt und die erste Wahlliste ist schon da. Das heißt, die erste Partei hat ihre Kandidaten aufgestellt und das sind die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen und Freien Wähler, kurz BVB Freie Wähler. Und die haben auch das Ziel ausgegeben, künftig mitzuregieren. Dafür setzen sie auf einen ziemlich rauen Ton im Wahlkampf, so der Eindruck unseres landespolitischen Reporters Nico Hecht.
BVB-Freie Wähler wollen den märkischen Olymp erklimmen. So formuliert Peter Wieder, Vorsitzender der Landtagsfraktion, wo es hingehen soll bei der Landtagswahl 2024. Ganz nach oben.
Nicht um zu herrschen, nicht um herabzublicken, sondern um zu überblicken und den Nebel zu vertreiben, der die umgibt, die sich dort oben eingerichtet haben.
Mit 96% der Stimmen hat die Zentralversammlung wieder zum Spitzenkandidaten gewählt. Der verspricht, nach dem BVB-Freie Wähler-Gipfelsturm werde sich die bisher regierende Kenia-Koalition schon wundern. Also die Politiker im Elfenbeinturm, die von dort die alltäglichen Probleme der Menschen im Land gar nicht mehr sehen können. Stattdessen Verbrennermotorautos verbieten und Heizungsarten vorschreiben wollen. Beides Themen, die gar nicht auf Landes-, sondern auf Bundesebene entschieden werden.
Deswegen rufen wir auch heute aus. Mit uns heißt es Verbote verbieten. Die Politik muss aufhören, die Menschen zu gängeln. Deswegen muss es 2024 heißen, Schluss mit der grünen Verbotskultur, her mit der orangen Bürgerkultur.
Orange ist die neue BVB-Parteifarbe, die Frucht, das Logo. Der Namenszug leuchtet dementsprechend in Orange über der Zentralversammlung. Darunter die Ergänzung gesunder Menschenverstand. Ein scharfer Ton gegen die da oben. Auch bei Sabine Buda, das zweite prominente Kandidatengesicht auf Wahllistenplatz 2. Bis vor kurzem war Buda noch CDU-Mitglied.
Es braucht ganz dringend eine Revolution von unten. Es braucht eine Bürgerbewegung für eine bessere Politik. Die Menschen suchen nach einer anständigen Alternative.
Als nächsten Schritt dazu hat die Zentralversammlung beschlossen, eine Volksinitiative zu starten, um Krankenhäuser und Fachärzte im ländlichen Raum zu halten. Die Gesundheitsvorsorge also ein wichtiges Wahlkampfthema für BVB-Freie Wähler, neben einem besseren Bus- und Bahnverkehr und einer anderen Bildungspolitik.
Die Freien Wähler sind in den Wahlkampf gestartet, ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg. Nico Hecht war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den können Sie auch kostenlos abonnieren über unsere App oder die ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.